Viele Menschen erfahren es als großes Geschenk, dass sie beten können. Andere haben ihre Schwierigkeiten damit, weil sie vom Gebet nur wenig erwarten. Wenn wir uns im Gebet mit unseren Bitten, Sorgen, Nöten, aber auch unserem Dank an Gott wenden, dann tun wir das, weil wir überzeugt sind, dass wir weitgehend von Gott abhängig sind. Viele Zeitgenossen, die wehren sich gegen diese Vorstellung. Wie bauen Sie einem solchen Zeitgenossen eine Brücke zum christlichen Beten, Herr Kratschmann?
Der Mensch heute ist natürlich in erster Linie immer auf Freiheit und auf Unabhängigkeit aus. Die Frage ist nur, ob das in allen Dimensionen hineinbuchstabiert werden kann. Fachleute sagen manchmal, der Mensch ist eine physiologische Frühgeburt. Er ist also gar nicht in der Lage, wenn er auf die Welt kommt, gleich sein Leben auch selber in die Hand zu nehmen, selbst zu leben. Wir brauchen jemanden, der uns ins Leben hineinhilft, der uns die Pflege überhaupt, ja, der Beziehung auch entsprechend anbietet, uns ins Leben hineinzubringen. Genauso ist es dann auch am Lebensende. Auch hier sind die allermeisten Menschen darauf aus, nicht alleine dieses Hinübergehen schaffen zu müssen. Auch wissen wir doch, dass im Leben es besonders schön ist, wenn wir in Beziehung etwas erleben können, wenn wir miteinander uns austauschen können, wenn da etwas ist, was ein Gegenüber ist. Dieses Gegenüber kann sogar ein Tier oder kann auch die Natur sein. Also in Beziehung stehen ist etwas, was dem Menschen gemäß ist, was er in vielen Bereichen kennt, spürt und genießen kann. So, glaube ich, sind Menschen auch immer wieder drauf gestoßen, zu erahnen, dass der Schöpfer auch ein Gegenüber sein kann, das besonders hilfreich ist. Mit diesem Schöpfer in einer Verbindung zu stehen, etwas ist, was mich in Tiefen des Lebens hineinführt, die mir sonst verschlossen bleiben würden. Wenn dieser Schöpfergott ein Despot ist, wenn ich mich vor ihm fürchten muss, ist es natürlich etwas, was mich abstoßend dann anrührt. Wenn wir aber den Gott der Bibel uns anschauen, den Jesus uns aufgezeigt hat, nochmal in ganz besonderer Art und Weise, sehen wir, dass er einer ist, der mit absolutem Wohlwollen uns gegenübersteht und uns begleitet. Und so glaube ich, dass eine Abhängigkeit von einem liebenden Gott eigentlich etwas ist, was uns angenehm anrührt. Ich versuche bei meinen Kursen das sehr oft überhaupt so ins Bewusstsein zu heben, indem ich an die Taufe erinnere. Und bei der Taufe gibt es einen speziellen Ritus der Salbung. Salbung ist etwas, was seit Urzeiten eigentlich ganz besonderen Menschen zuteil wird, Priester, Königen und Propheten. Das heißt, wenn wir bei der Taufe gesalbt werden, wird uns schon eine ganz besondere Rolle auf Gott hin, von Gott her, uns aufgezeigt. Ich habe da immer so kleine Salbdöschen. Da steht außen schon ein Prophetenwort drauf, beziehungsweise ist es mehr, dass der Prophet seine Stimme dem lieben Gott leiht, weil draufsteht, du bist in meinen Augen teuer und wertvoll. Das heißt, Gott spricht mir nochmal ganz bewusst zu bei der Taufe. Du bist mir teuer und wertvoll. Das ist etwas, was man gesagt bekommt, vielleicht von den Eltern, von guten Freunden. Aber wie ein Zeitgenosse zeigt uns unsere Schwächen und Fehler auf. Schon kann dieser Gedanke gleich wieder versunken sein. Deshalb so ein kleines Ritual, so eine kleine Übung. Ich lade die Menschen ein, diese kleine Dose zu öffnen. Da ist schon mal ein Wohlgeruch, der mir hier entgegenkommt. In der Regel werden wir gesalbt mit einem wohlriechenden Duft. In der Nase Gottes bin ich ein Wohlgeruch. Selbst wenn ich vielleicht manchmal, nicht nur berühmte und gute Dinge von mir gebe oder vielleicht sogar erbärmlich bin. Gott liebt uns wie ein Vater, der liebt wie eine Mutter. Und Eltern sind auch in der Lage, ihre Kinder auch immer wieder in einer wohlwollenden Art und Weise anzunehmen, auch wenn sie vielleicht jetzt Wege gehen, die für sie persönlich jetzt nicht so stimmig wären. Also wir sind in der Nase Gottes ein Wohlgeruch. Ich lade die Teilnehmer dann gerne ein, dass sie eintauchen in diese Salbe und sich in Erinnerung dieser Botschaft, dass ich teuer und wertvoll bin, das sozusagen unter die Haut gerieben wird, die Menschen bei dieser kleinen Übung, bei diesem kleinen Ritual, sich das auch einreiben. Sie dürfen sich dann ein zweites Mal eintauchen in diese Salbe und dann auf dem Handrücken salben. Sich etwas Gutes tun. Eine weise Frau hat einmal gesagt, tu deinem Körper etwas Gutes, damit seine Seele gerne drin wohnen mag. Weil Gott uns so sehr liebt, denken wir an die erste Salbung. Deshalb sind wir auch eingeladen, die Schöpfung zu genießen. Uns etwas Gutes zu tun. Gutes tun heißt nicht konsumieren. Wenn man eine Praline isst, das ist mein Lieblingsbeispiel, dann ist es unter Umständen ein Genuss. Wer 20 Pralinen isst, der wird ganz leicht Bauchschmerzen bekommen. Wir dürfen die Schöpfung in rechter Weise genießen. Eine dritte und letzte Salbung lade ich dann immer ein und leite an, nochmal einzutauchen, um dann an der Handinnenfläche sich zu salben. Gehen wir den Weg nochmal zurück. Weil Gott uns so liebt, dürfen wir die Schöpfung genießen, uns etwas Gutes tun. Wir sind aber auch als Hausaufgabe aufgerufen, anderen Menschen um uns herum zu zeigen, dass sie in den Augen Gottes oder auch in unseren Augen natürlich teuer und wertvoll sind. Jetzt sind wir bei der Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe angelangt. Ein Gott, der uns in der Weise entgegentritt, von dem uns in gewisser Weise abhängig zu wissen, ist, glaube ich, etwas, was uns nicht unangenehm anrührt, was uns sogar positiv stimmen kann.
In unserem Verständnis des Betens, da hat ja Jesus Christus einen wichtigen Platz. In anderen Religionen wird auch gebetet, meditiert, halt ohne einen, ich sag's mal, ohne einen Gekreuzigten. Warum ist dieser Jesus Christus fürs christliche Gebet so wichtig, so entscheidend?
Ich glaube, dass das so eine ganz markante Unterscheidung ist zwischen dem Beten der Christen und wenn andere Religionen beten. Vielleicht ist das so ein Kern- und Knackpunkt. Ich habe gerade gesagt, wir Menschen sind also von Gott in der Weise gewertschätzt, angenommen und geliebt. Und trotzdem geschieht es immer wieder, dass wir Menschen uns auf Wege begeben, wo wir uns von Gott absondern, wo wir Gott aus dem Blick verlieren, wo wir unseren Blick abwenden und uns anderen Dingen zuwenden. So dass auch manchmal in gewisser Weise ein Abgrund zwischen uns und Gott entstehen kann. Jetzt ist es so, dass Gott uns so sehr liebt, dass er diesen Abgrund, diese Trennung von uns, von sich aus überbrücken möchte. Sein Sohn kommt zu uns, um hier diesen Abgrund zu überbrücken. In seiner Liebe, die er uns ganz neu aufzeigt, in seiner Trotzdem-Liebe, kommt er uns entgegen. Er ist sozusagen diese Brücke. Und deshalb hat er in unserem Beten auch so eine wichtige Funktion. Die Funktion überhaupt, die Beziehung zu Gott neu herzustellen, wenn sie etwas abgerissen ist, wenn sie etwas gelitten hat. Und wir wissen, dass wir in Verbindung mit ihm, er ist der wahre Weinstock, diesen Brückenweg sozusagen mit ihm an der Seite überschreiten können. Der wahre Weinstock meint ja nicht, dass es einen falschen Weinstock gibt, sondern wahrer Weinstock meint eigentlich biblisch verstanden, dass er es ist, der überhaupt Verbindung grundsätzlich ausdrücken kann, leben kann und schenken kann. Deshalb ist es so eine besondere Rolle, die ihn er in unserem Beten einnimmt. Es ist auch so, dass unsere liturgischen Gebete in aller Regel an den Vater sich ja richten, durch den Sohn, Jesus Christus und in der Liebe des Heiligen Geistes. Das sind zwar Formeln, die wir oft gar nicht mehr so bewusst mitvollziehen oder hören, aber genau das meint es, dass Jesus diese Brücke, die immer wieder auftaucht, auch bei den frömmsten und heiligsten Menschen, dass wir mit ihm an der Seite und auf dem Hintergrund seiner Kreuzesliebe diesen Abgrund immer wieder neu überschreiten können.
Wir, die wir beten, wir gehen davon aus, dass Gott eingreifen kann ins Weltgeschehen, in die Naturgesetze. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, wie gehen Sie damit um? Sind Sie maßlos enttäuscht, wenn Sie um irgendetwas bitten und entsprechend wird es nicht erhört?
Natürlich. Selbst Heilige haben immer wieder beklagt, dass das, was ihnen so besonders wichtig geworden ist, auch im Gebet, wenn das nicht in Erfüllung gegangen ist. Aber es ist so dieser erste Moment, diese Enttäuschung. Ich meine natürlich, wenn ich bete, dass das Ziel meines Betens, die Ausrichtung meines Betens sowieso die einzig wahre und richtige ist und dass das auch immer mit der Liebe Gottes und mit biblischen Vorstellungen gut übereingeht. Gottes Sichtweise ist aber sehr viel weiter. Gott weiß, was mir tatsächlich zum Heil dient und nicht nur, was aus meiner kleinen Perspektive heraus das Richtige und das Wahre ist. Ja, ich glaube, dass fast alle Menschen immer wieder mal sich auch von Gott so korrigieren lassen müssen, sich bewusst machen müssen im Gebet, auch vielleicht sogar mit Gott zu hadern, ihm Vorwürfe zu machen, aber dabei dann auch immer wieder sich ins Bewusstsein heben, nicht alles, wofür wir beten, schenkt uns Gott, sondern all das, was wir brauchen. Und was wir wirklich brauchen, das mag manchmal auch über lange Zeit im Dunkeln sein und bleiben. Und trotzdem ist es dieser Trauensakt letztlich, dieser Blindflug, der notwendig ist, im Vertrauen auf Gott, das zu nehmen, als das Rechte zu nehmen. Gott macht keine Fehler, aufs Ganze gesehen. Und er hat sogar auch noch über unsere irdische Lebenszeit hinaus die Möglichkeit, etwas im Blick zu haben und zu behalten. Ich habe ein paar Lebensjahre, Jahrzehnte vielleicht, die ich überblicke. Er hat die Gesamtschau auf die gesamte Existenz. Von daher mag manches ganz anders für ihn erscheinen. Und es ist meine Aufgabe, mich in Demut zu üben und ihn sein Gottsein auch zuzugestehen.
Und trotz mancher Enttäuschung bleibt man am Ball, beim Beten.
Ja, wenn man mit dieser Grundhaltung sich auf den Weg macht. Wer natürlich meint, er müsse es erzwingen, worum er bittet, der wird unter Umständen von Gott immer wieder auch korrigiert werden. Aber liebevoll, so hoffen und wünschen wir es allen Betern.